Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin Marti.
Hi Janina, schön wieder hier zu sein. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Folgentitel lesen können. Heute geht es um die Frage, was ist jetzt eigentlich als nächstes zu tun, wenn entweder ihr selber, Patienten von euch oder zum Beispiel auch Angehörige nun wirklich eine Suchtdiagnose haben oder auch nur klar ist, dass der Konsum von was auch immer problematisch ist. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Genau. Wir haben gedacht, wir starten mit der Sichtweise von einer Person, die sagt, okay, vielleicht habe ich da irgendwie ein Suchtproblem. Weil das eine Sichtweise ist, die alle auch haben sollten. Egal ob therapeutisch arbeitende Menschen oder Angehörige. Und irgendwie ist es auch der logischste Zugang, als jetzt irgendwie mit irgendeiner Auflistung von Angeboten zu starten, weil da würde jeder einschlafen.
Absolut. Wir haben uns lange überlegt, wie wir diese Folge gestalten. Und uns war relativ schnell klar, dass wir jetzt nicht einfach 20 Angebote des Suchthilfesystems nacheinander vorstellen. Einfach, weil es, glaube ich, einfach nicht spannend ist zu hören. Und auch so ein bisschen den Punkt, glaube ich, verfehlt. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Mhm. Welche Fragen sollte ich mir stellen, wenn ich festgestellt habe, okay, ich habe da irgendwie ein Suchtproblem? Die ersten Fragen wären vielleicht, will ich überhaupt was tun? Bin ich überhaupt schon bereit dafür? Ist mein Leidensdruck groß genug? Das ist eine Frage, die sehr individuell sein kann. Das heißt, sagt mir mein Bauchgefühl, dass ich bereit bin, an dem, was ich konsumiere, wie viel ich konsumiere, überhaupt was zu ändern? Man kann sich auch, sage ich mal, in der gewohnten Scheiße sehr wohl fühlen. Ich benenne es mal wirklich so. Und die Dinge, die vielleicht kommen würden, wenn man sich für eine Abstinenz oder für generell was verändern entscheidet, könnten vielleicht sich noch viel schlimmer anfühlen, könnten viel mehr Angst machen. Und das, denke ich, ist oft so ein Punkt, da kann einem keiner reinreden. Keiner hat das Recht, von außen zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, du bist irgendwie so am Arsch, du musst jetzt was machen. Ja, das ist einfach unrealistisch. Das heißt, überlegen, was sagt mein Gefühl dazu? So, weiß nicht, Marti, ob du das auch schon hattest, dass so ein Druck von außen kam, dass Patienten erzählt haben, die Angehörigen sagen, naja, du bist bald tot, wenn du das nicht machst, und die aber innerlich dann nicht so ganz entschieden waren?
Absolut. Ich habe sogar auch eher den Eindruck gemacht, je mehr da mit Druck gearbeitet wird, von außen sagen, du musst jetzt was verändern, desto geringer war dann auch die Bereitschaft. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz menschliches Verhalten oder ein Muster, was man von sich selber kennt. Ihr könnt ja auch mal überlegen, als das letzte Mal euch jemand versucht hat, jemand von einer Sache zu überzeugen, wart ihr dann eher so, alles klar, hört sich sinnvoll an, ich mache das? Oder geht man nicht eher dann sogar stärker in den Widerstand, je mehr man merkt, okay, da versucht mich irgendjemand zu irgendwas zu drängen, wo ich selber noch gar nicht entschieden habe, was ich will. Ich versuche das bei uns in der Klinik den angehenden Ärztinnen und Psychotherapeutinnen beizubringen, indem ich immer sage, stellt euch vor, ihr geht in ein Autohaus und dann kommt ein Verkäufer und sagt, alles klar, hier ist schon der Kaufvertrag, jetzt müssen wir mal über die Versicherung reden und wann sie das Fahrzeug abholen. Ihr wolltet euch nur ein Auto angucken und wir haben für euch auch noch nicht entschieden, dass ihr diesen Wagen kauft oder nicht. Und ich glaube, zumindest mir wird es so gehen, das käme mir sehr unprofessionell vor, wenn da jemand schon käme und so tut, als hätte ich schon eine Entscheidung getroffen und jetzt würde es nur noch um die Details gehen, wie es weitergeht. Da würde ich mich, glaube ich, nicht wohlfühlen in diesem Autohaus.
Und das wäre, wenn man es überhaupt bewusst reflektieren könnte, unbewusst würden da einfach vielleicht Widerstände angehen, die einfach wichtig sind, nicht zu ignorieren. Ja? Also ich denke, andere Beispiele, die jeder nachvollziehen kann, ist, wenn man davon überzeugt wird, man sollte doch mehr Sport machen, man sollte sich gesund ernähren oder mit dem Rauchen aufhören. Ja? Es muss irgendwie von innen kommen. Und deswegen haben wir das jetzt bewusst auch als erstes erwähnt, weil es ist in Ordnung, für sich selbst zu entscheiden, dass man weiter konsumieren möchte mit all den Nachteilen, die es hat. Niemand hat das Recht, das für einen zu entscheiden. Eine Frage, wenn auch noch andere Menschen betroffen sind, man beispielsweise für Kinder verantwortlich ist oder ehrlicherweise auch für Tiere, ja, für andere Lebewesen verantwortlich ist, dann finde ich, ist man in der Entscheidung eben nicht ganz so frei. Dann kann man entscheiden, weiter zu konsumieren, aber muss eben dann gucken, dass diese Lebewesen woanders irgendwie gut versorgt werden. Aber an sich hat keiner das Recht, es vorzuschreiben. So.
Und da erinnere ich mich, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, wir haben im Vorfeld da gar nicht drüber gesprochen, aber wir haben ja mal eine Zeit zusammengearbeitet und ich erinnere mich sehr gut an eine Patientin, die war zweimal bei uns in Behandlung. Und war jedes Mal, warst du die Hauptbehandlerin. Und sie kam das zweite Mal auch wieder. Ich habe da, glaube ich, die Gruppe geleitet. Und sie sagte so schön, wissen Sie was, beim ersten Mal, als ich hier war, wollte ich noch gar nicht abstinent sein. Aber alle haben es mir eingeredet. Das professionelle Hilfesystem hat mir das Gefühl gegeben, ich muss das jetzt irgendwie wollen. Und auch die Angehörigen. Aber innerlich war ich noch gar nicht entschieden. Und dieser Versuch ist gescheitert. Und nur sie, also du damals, warst die einzige Person, die gesagt hat, Frau X, Ich glaube, ehrlich gesagt, ihre Entscheidung ist noch gar nicht so klar oder vielleicht sogar eher pro Konsum. Und jetzt bin ich das zweite Mal hier und jetzt bin ich klar entschieden. Aber das war damals so wichtig, dass meine Therapeutin mir das auch rückgemeldet hat. Ich glaube, das ist was, was sie vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht wollen. Ist auch okay, diese Entscheidung zu treffen. Und kommen sie wieder, und das hat sie dann ja auch gemacht, wenn ihre Entscheidung in die andere Richtung fällt, weil dann sind wir die Richtigen, um da auch helfen zu können.
Mhm. Und das passt auch zu einem weiteren Punkt, den wir auch noch benennen wollten, nämlich der Zeitpunkt. Ja, es könnte sein, dass für diese Patientin eben nicht nur einfach so der Zeitpunkt noch nicht war, sondern manchmal sind auch einfach Faktoren wie, ich bin am Ende von einer Ausbildung oder einem Studium, ich bin gerade noch in der Probezeit von dem Job, wo ich froh bin, dass ich ihn überhaupt bekommen habe, oder ich habe schon häufiger Jobs verloren wegen meinem Konsum. Sowas muss man einfach ehrlicherweise auch mit einbeziehen, weil man lebt und konsumiert nicht im luftleeren Raum. Ja, finanzielle Eigenständigkeit ist was sehr Wichtiges. Das macht einfach noch deutlich mehr Suchtdruck und Verlangen, wenn man das nicht hat. Und deswegen muss man es mit einbeziehen, sowohl für sich selbst für die Entscheidung, als auch wenn man mit Menschen arbeitet, die betroffen sind. Großes Aber. Das ist auch ein super Grund, sich Ausreden zu schaffen. Also der nicht richtige Zeitpunkt kann auch genauso eine super Ausrede sein, zu sagen, ich kann es nicht machen, und ruckzuck sind 10 Jahre vorbei. Also da muss man aufpassen. Aber nur als Ergänzung, dass man das mit im Blick hat, bevor man mal impulsiv irgendwas entscheidet und der Job dann los ist.
Auch wenn es da total kontraintuitiv klingt, aber so Fälle hatte ich auch schon, wo ich mit den Betroffenen, so komisch es klingt, wirklich besprochen habe, jetzt ist kein guter Zeitpunkt aufzuhören. Kommen Sie wirklich wieder oder melden Sie sich, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist? Auch wenn es erstmal für jemanden, der irgendwie im Suchthilfesystem arbeitet und der eher die Abstinenz ja als Ziel verfolgt, komisch klingt. Aber da hast du auch völlig recht darauf, gehen wir vielleicht später auch nochmal ein, wie kann man eigentlich trennen, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist zu sagen, aktuell will ich nichts ändern, oder aber ob das Sucht-Ich, wie man es immer nennen will, die Erkrankung in einem ist, die eben sagt, nee, natürlich, konsumier bitte weiter. Vorher würde ich aber gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du eben schon gut benannt hast, der aber so wichtig ist, dass ich ihn fast nochmal sagen würde, nämlich es gibt ja wenig gerade psychologische Allgemeinheiten oder allgemeingültige Regeln. Eine der ganz wenigen Sachen, wo ich wirklich sagen würde, dass, also mir fallen wenig Ausnahmen ein, wo das nicht so ist, jede Veränderung, so positiv sie auch ist, hat immer, immer auch Nachteile. Es gibt keine Veränderung, die nur schön ist. Wenn ich Sport mache, super Sache, aber ich kämpfe mit Muskelkater, ich muss im Februar bei -3 Grad raus, das sind alles blöde Sachen auch, oder zumindest Sachen, die im ersten Moment unangenehm sind.
Kostet was, ist ein Preis.
Absolut, genau. Und du hast es schön gesagt, man muss sich bewusst machen, jede Veränderung hat einen Nutzen, aber auch einen Kosten.
Ganz genau. Und wir dachten, vielleicht gehen wir noch mal so ein paar Gedanken oder Fragen durch, die einem dabei helfen können, um diese Fragen, die wir gerade sozusagen so schön besprochen haben, auch beantworten zu können. Weil das eine ist, sich eine Frage zu stellen, das andere ist ja, wie kriege ich denn eine Antwort? Ja, weil es ist jetzt nicht so, dass das Unbewusste halt einfach immer perfekt eindeutige Antworten hat in Form von Gedanken oder Impulsen. Und deswegen hier ein paar Möglichkeiten vielleicht zu dieser Antwort zu kommen. Möglichkeit Nummer 1, was würde ich in ein paar Jahren denken, wenn ich erstmal alles so belasse? Also es geht jetzt nicht hier um den 5-Jahres-Plan, ja, sondern was sagt mein Bauchgefühl, würde ich in einem Jahr, 2 oder 3 Jahren vielleicht denken, wenn ich genau so weitermache, wie ich es aktuell tue. Das wäre eine Möglichkeit.
Gute Strategie. Eine weitere kommt wirklich ganz tief aus der Mottenkiste der Verhaltenstherapie. Die werden vielleicht viele schon kennen, die immer Frage nach, was würde ich der besten Freundin raten, wenn sie in dieser Situation ist. Also wenn man sich vorstellt, wirklich all das, was man gerade mitbringt, würde stattdessen die beste Freundin mitbringen oder der beste Freund und einem berichten. Wie wäre denn der offene, ehrliche, authentische Rat an sie? Damit schafft man das auch manchmal ganz gut, was wir eben besprochen hatten, dass man so ein bisschen trennen kann, was ist jetzt wirklich sinnvoll oder was fällt eher in den Bereich, wo der Konsum oder die Sucht in einem versucht, einen zu überreden, nichts zu ändern. Weil zu der besten Freundin wäre man in dem Fall ja auch ehrlich, wenn man sehen würde, da ist gerade eine Notwendigkeit, was zu verändern.
Man könnte auch einfach direkt die Mitmenschen, also Menschen, denen man wichtig ist, direkt fragen, was sie zu dem Thema denken und sie bitten, ehrlich zu sein. Das wäre die Variante wirklich direkt auf einen selbst bezogen. Und man wäre vielleicht manchmal überrascht, wenn man dazu sagt, seid bitte ehrlich, was für Antworten kommen würden. Das kann natürlich auch sehr unangenehm sein und kann einen vielleicht auch erstmal ein bisschen beschäftigen. Aber es wäre eine Möglichkeit, eine Außenperspektive zu bekommen, weil man doch einige Dinge dann oft nicht wahrnimmt oder einfach sich schönredet, muss man einfach so sagen.
Sehr guter Punkt. Und tatsächlich meine Lieblingsstrategie ist so ein bisschen, dass man sich hinsetzt und überlegt, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Dazu gibt's auch so psychotherapeutische Tricks, dass man überlegt, der nächste Runde Geburtstag, wenn man da eine Rede halten würde, was würde man gerne sagen, was irgendwie cool war in den letzten 10 Jahren, wo man hingekommen ist, worauf man gern zurückguckt und sich dann eben kritisch zu fragen, auf dem Weg, auf dem ich gerade bin, bin ich dabei eben die Werte, Ziele, die mir wichtig sind, zu erreichen? Wenn ja, okay. Und wenn nicht, zu sagen, okay, wo müsste ich denn anders abbiegen? Häufig zum Beispiel, du hast es eben schon gesagt, Stichwort Kinder. Kann ich eigentlich in meiner jetzigen Verfassung, auch mit dem Konsum, den ich habe, ein guter Vater, guter Mutter sein, weil mir das irgendwie wichtig ist, weil das ein wichtiger Lebenswert ist? Oder muss ich da ehrlicherweise sagen, ah, da müsste ich irgendwas anders machen?
So, und für die, die sich jetzt denken, das ist ja wunderbar, so eine schöne Denkweise zu haben, aber sowas denken normale Leute, die weniger kaputt sind innerlich als ich. Für diejenigen habe ich vielleicht noch eine Strategie von der anderen Seite. Man könnte sich auch fragen, okay, was ist denn der Teil in mir, der denkt, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall will ich eine Veränderung. Auf gar keinen Fall will ich raus aus dem Konsum. Weil man denkt ganz oft, ich muss mir überlegen, was habe ich für Ziele oder was klappt nicht, wenn ich weiter konsumiere. Wenn man aber ehrlich ist, ist der Punkt, worüber man am wenigsten erstmal nachdenkt, oder vielleicht auch die Leute, die helfen wollen im Hilfesystem, am wenigsten nachdenken, was ist das, was dagegen spricht? Und da gibt's halt nun mal sehr viele Punkte. Die sind manchmal sehr konkret, manchmal sind sie noch sehr diffus. Aber vielleicht ist es einfacher, wenn man sich selbst fragt, was würde dieser Teil, der gegen die Veränderung ist, jetzt sagen? Und ich glaube, das kann auch Zeit brauchen. Das ist nicht unbedingt immer so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, du machst den klassischen VT-Punkt, oder?
Ich wollte es gerade sagen, damit der nicht runterfällt. Wir müssen beide hier so ein bisschen schmunzeln, weil es, glaube ich, auch der Punkt ist, den man in Ratgebern am häufigsten findet. Aber bevor ich mich jetzt hier lustig mache, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte echt auch schon Patientinnen und Patienten, die genau von dieser Strategie sehr profitiert haben. Die klingt immer so ein bisschen altbacken, aber manchmal ist das Altbackenste ja auch hilfreich. Nämlich die gute alte Pro- und Kontraliste. Also wirklich sich hinsetzen, ganz klassisch mit Stift, Papier oder modern, irgendwie digital, und wirklich Gründe benennen, so weitermachen, irgendwas ändern. Hilfreich ist da häufig noch, die Gründe zu gewichten. Weil jetzt Gründe natürlich für einen selber, da sind wir wieder beim Thema Werte, was ist eigentlich wichtig, unterschiedlich irgendwie relevant sind. Und dann sich diese Liste angucken. Und wie gesagt, ich kenne viele Leute, bei denen es dann so ein bisschen klarer wurde, wo sie hin wollten, als diese Liste mal geschrieben war. Einfach auch, weil man kennt es ja vielleicht selber, aufgeschrieben Gedanken nochmal anders wirken, als wenn die nur so unstrukturiert im Kopf hin und her schwirren.
Aber auch da vor allen Dingen ehrlich mit sich selbst sein. Mhm. Also eine Pro- und Kontraliste, wo bei Contra steht, es belastet meine Familie. Wow, ja, ist ein Grund, der fällt jedem ein. Aber wenn das eigentlich etwas ist, was nicht so eine hohe Priorität hat, wofür man sich schämt, aber was einfach faktisch nicht so ist, was die ganzen letzten Jahre schon nicht so ist, wo man gewohnt ist, dass vielleicht die eigenen Kinder oder Angehörige das sozusagen in diesem System schon die ganze Zeit drin sind, ja, dann sollte man auch nicht so tun, als wäre dieser Aspekt ein sehr wichtiger Punkt. Dann sollte man zu sich selbst ehrlich sein und sagen, was ist denn für mich wichtig? Ja? Und manchmal kann es wichtiger sein, zum Beispiel panische Angst zu haben, in einem extrem schlechten körperlichen Zustand irgendwo zu verrecken. Manchmal ist das etwas, was einfach wichtiger ist. Oder dass das eigene Ego einem sagt, ich möchte nicht irgendwann keine Nase mehr haben oder ich möchte nicht irgendwann inkontinent durch die Gegend laufen oder Lähmungen haben, ja, weil irgendwas mit den Nerven nicht funktioniert, weil ich dann von außen eben nicht mehr aussehe wie die perfekt funktionierende Person. Ja, auch das kann sein.
Schließe ich mich zu 100% an. Ich würde es noch erweitern. Du hast es jetzt schon genau, finde ich, richtig gemacht, nämlich mal konkrete Gründe benennen. Wir machen dieses Pro-Kontra auch häufig bei uns in der Klinik in der Gruppe.
Ja,
und
ja.
Immer wenn dann jemand sagt, Gesundheit als Schlagwort für Veränderung, hake ich auch immer und sage, was ist denn Gesundheit für Sie tatsächlich? Und du hast gerade schön gesagt, der Grund, warum man sich da verändern will, ist nicht Gesundheit, dieses Schlagwort, sondern weil man auf der Entzugsstation denjenigen gesehen hat, der schon an einer Alkoholdemenz, also einem Korsakow oder ähnliches leidet und irgendwie wie ein Alzheimer-Patient wirkt. Und man hat Riesenschiss, so zu enden wie der. Das ist in dem Moment der Grund und nicht einfach so Gesundheit, Familie, Finanzen. Da erleben meine Patientinnen und Patienten mich auch häufig als sehr nervig oder zumindest sehr bohrend, weil ich mich damit nicht zufrieden gebe, sondern wirklich hören will, was konkret ist denn das Motivierende dafür, was sie sagen, diese Vorstellung oder dieser konkrete Punkt ist der, der für sie wirklich was bedeutet.
Und wenn jetzt manche vielleicht Pause machen und sie jetzt eine Pro- und Kontraliste erstellt haben und jetzt an dieser Stelle dann wieder auf Play drücken, dann könnte es passiert sein, dass sie festgestellt haben, ja scheiße, irgendwie bin ich ganz schön ambivalent. Also ich bin zwiegespalten. Ich weiß nicht so genau, was wiegt jetzt wie viel, was sagt die Pro- und Kontraliste jetzt aus. Und zu gewissen Dingen habe ich keine klare Meinung. Ja, das erstmal, das ist das Normalste der Welt. Also ich glaube, ich würde sogar die provokante These aufstellen, dass ich noch nie jemanden erlebt habe, der bei mir in Behandlung war, der zu 100% entschieden war, auch wenn das oft gesagt wird. Weil es immer diese Anteile gibt, die dann doch überlegen, soll ich es wirklich machen oder kann es irgendwie noch anders funktionieren? Und ein sehr wichtiger Schritt ist, sich das selber einzugestehen, dass man ambivalent ist. Und da kann man sich auch ab und zu mal fragen, von 1 bis 10 oder in Prozentzahl 0 bis 100, wie sieht's denn heute aus mit meiner Entscheidung? Ja.
Ja.
In der DBT, so eine spezifische Therapieform für Menschen mit Borderline-Erkrankung, da gibt es so eine Formulierung, Entscheidung für den neuen Weg. Und ich finde, das ist manchmal eine ganz gute Möglichkeit, sich das bildlich vorzustellen. Wenn ich jetzt heute einschätzen müsste, wie sehr bin ich entschieden, wo wäre ich denn da? So, es müssen keine 100 sein. Man kann auch mit der 50-50-Entscheidung irgendwelche Dinge angehen, aber dass man da einfach ehrlich zu sich selbst ist.
Was ich da noch als Ergänzung zu deinem Punkt super wichtig finde, was ich immer wieder festgestellt habe, was Betroffene dann tun und wovon ich tatsächlich jetzt gar nicht, weil es irgendwie falsch ist, sondern weil ich einfach gemerkt habe, der Weg funktioniert nicht und macht die Leute unglücklich, ist so ein bisschen der Gedanke, okay, ich bin so halb motiviert, wie du gerade gesagt hast, bin schon sehr in der Ambivalenz, deswegen mache ich jetzt mal so einen halben Versuch, was zu ändern. Und das geht in der Regel, wie gesagt, leider schief, denn so eine große Veränderung, da muss man dahinter stehen. Ich weiß, ich glaube, du bist nicht der größte Star Wars-Fan, aber es gibt ja dieses schöne Yoda-Zitat von diesem kleinen grünen Männchen mit der komischen Grammatik, der gesagt hat, oh, jetzt kriege ich selber nicht mehr so ganz hin. Also Star Wars-Fans, bitte verzeiht mir. Sowas wie versuchen gibt's nicht, tu es oder lass es bleiben. So ein bisschen die Übersetzung. Genau, und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil dieses mal Fuß ins Wasser halten und so halb probieren, das so ein bisschen, viele kennen das vielleicht von Bekannten, irgendwie hat jeder in meinem Bekanntenkreis, wie so eine Beziehung, die so halb funktioniert, wo so zwei Leute nicht ohne und auch nicht mit sich können und so on-off. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das führt selten zu einem guten Ende, sondern es wäre eigentlich sinnvoller, wenn das Pärchen sich mal einigen würde, was für einen Weg gehen sie denn jetzt eigentlich?
Stimme ich absolut zu. Würde aber auch sagen, wenn jetzt Leute irgendwie dann Schiss kriegen und denken, ja okay, das heißt, eigentlich sollte ich lieber gar nichts tun, wenn ich nicht sicher entschieden bin. Das ist damit auch nicht gemeint, sondern vielleicht eher, dass man sich Fragen stellt, was ist der kleinste Schritt, den ich mir vorstellen könnte zu gehen? Was ist das, wo ich hinterstehen würde? Als Beispiel, ich könnte mir vorstellen, mich erstmal zu informieren zu dem Thema. Ich könnte mir vorstellen, ein Buch zu lesen. Ich könnte mir vorstellen, jemanden auf Instagram zu folgen oder einen Podcast zu hören. Was ist das Erste, was ich mir vorstellen kann? Dazu kann zum Beispiel auch gehören, wenn ich jetzt irgendwie 3-4 Substanzen konsumiere, was für eine Substanz müsste ich denn vielleicht mal für eine Weile weglassen, um einen klareren Kopf zu haben, diese Entscheidung treffen zu können? Und da gibt's auch Leute, die sagen, okay, es gibt irgendwie eine Substanz, bei den einen ist es Alkohol, bei den anderen ist es Amphetamin, wo die sagen, okay, da bin ich immer wieder am Eskalieren, da bin ich einfach wirklich komplett weggeballert. Das lasse ich jetzt erstmal weg für ein paar Wochen oder Monate, je nachdem, was man auch schafft. Da stehe ich auch dahinter, weil ich kann ja immer noch trotzdem die Gefühle und all diese Themen ein bisschen dämpfen mit den anderen Stoffen, damit ich für mich wirklich eine richtige Entscheidung treffen kann. Auch das ist in Ordnung. Also es gibt bei sowas nicht nur ganz oder gar nicht. Nur das, was Martin meint, ist, man muss, wenn man sagt, ich möchte etwas, hinter diesem Teil der Entscheidung dann auch stehen, damit es etwas bringt. Weil sonst führt es dazu, dass man sich immer und immer wieder beweist, bei mir bringt es nichts. Ich versuche es und ich scheitere. Man macht Therapie, es bringt nichts. Therapie bringt bei mir nichts. Und das führt dazu, dass man immer frustrierter wird und irgendwann wirklich gar nichts mehr macht, bis hin zu dem Punkt, dass man einfach das Gefühl hat, es wäre besser, nicht mehr zu leben. Mhm. Ja, also ich habe sehr viele Menschen schon vor mir sitzen gehabt, die waren wirklich suizidal, wollten nicht mehr leben und hatten schon mehrere Therapien gemacht, genau aus diesem Grund. Und dann in den Reden darüber wurde deutlich, sie waren eigentlich noch nie klar entschieden und haben sich noch nie wirklich eingelassen.
Total. Und um den Knoten im Kopf sozusagen zu unterbinden und zu sagen, was meinen die denn jetzt? Soll man es irgendwie ganz gar nicht? Soll man, was ist denn jetzt? Wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, das am hilfreichsten ist, im Kopf zu trennen zwischen der Haltung innerlich und dem Verhalten, was man macht. Beim Verhalten ist es sozusagen manchmal sogar schwierig, zu viel gleichzeitig zu machen. Wir haben auch, das kennst du auch im Entzug, immer die Leute, die 7 Substanzen gleichzeitig und das Rauchen auch noch aufgeben wollen. Das ist super, super hart und führt, wie du gesagt hast, häufig in Frustration und der Haltung, habe ich es Also ich schaffe es einfach nicht. Das heißt, da ist das, was du gesagt hast, dieses Schrittweise, was kann erster Schritt sein, total sinnvoll. Aber eben diese einzelnen Schritte, die sollte man bewusst gehen und nicht eben halb offen halten. Oh, ich versuche jetzt mal beides.
Ein Punkt, der auch noch wichtig ist, ich glaube, das ist ein Thema, was du auch ganz gerne magst, ist so, ist denn Abstinenz, also komplette Abstinenz überhaupt die einzige Option? Also muss man denn auch über andere Sachen nochmal nachdenken? Stichwort kontrollierter Konsum.
Ja, sehr spannende Frage, die einfach super viele Betroffenen, ich kenne kaum jemanden, der sich nicht diese Frage stellt. Wie stehst du denn dazu?
Naja, ich würde sagen, jede Person hat das Recht zu probieren. Mhm. Und ich würde sagen, jede Person, die zu dem Schluss gekommen ist, ich habe ein Suchtproblem, hat es probiert. In der Regel schon einen längeren Zeitraum.
Das war genau das, ne? Genau.
So, kontrollierter Konsum kann ja auch sehr unterschiedlich aussehen. Also man stellt sich jetzt unter kontrollierter Konsum vielleicht vor, okay, ich trinke oder ich konsumiere wie die normalen Menschen, die kein Suchtproblem haben. Kontrollierter Konsum kann aber auch sein, ich entscheide mich, dass es in Ordnung ist, dass ich immer am Wochenende mir komplett die Kante gebe mit meinen Substanzen und den Rest der Woche nicht und komme sozusagen mit den Konsequenzen klar und kann mich zusammenreißen, es den Rest der Woche nicht zu tun. Kontrollierter Konsum kann auch bedeuten, dass ich alle Substanzen weglasse und nur das Cannabis bleibt und ich jeden Abend ein halbes Gramm rauche und mehr aber definitiv nicht. Und ich glaube, zu entscheiden, was ist in Ordnung, was nicht, liegt auch wieder bei einer Person selbst.
Ganz wichtiger Punkt, ja.
Aber ich finde, man sollte das Thema einfach nicht totschweigen, weil es wird einfach, man kommt nicht drum rum, dass man es einfach ausprobiert.
Wäre ich total dabei. Und ich habe auch hier wieder Stichwort die Erfahrung von zu viel Druck. Die Erfahrung macht, je mehr gesagt wird, kontrollierter Konsum funktioniert nicht. Du musst jetzt alles aufhören und sonst wirst du eh scheitern. Ist nicht hilfreich, sondern ich finde es eben wie du total wichtig, dass Betroffene selber oder eigentlich alle Menschen, die das Thema betreffen, sind selbst ihres Glückes Schmied oder Schmiedin und haben auch alles Recht, verschiedene Wege mal auszuprobieren. Und das Schöne ist, man verbaut sich's ja nicht. In dem Fall, wenn man reflektiert ist und zum Beispiel dann sieht, okay, dieser Weg funktioniert nicht, ist natürlich nicht sinnvoll, diesen Weg 100-mal zu gehen und er funktioniert 100-mal nicht, aber alles mal auszuprobieren und für sich einen individuellen Weg zu finden, finde ich eigentlich das Legitimste und auch das Wertschätzendste, was es gibt, außer, also statt Menschen irgendwie vor Regeln oder vor Annahmen zu stellen, die vielleicht in ihrem Fall gar nicht so gelten.
Gleichzeitig müssen wir ehrlich sein, in der Praxis, also was die Erfahrung sagt und ich glaube auch, was die Studien sagen, aber Marti ist die Person für Studien, dass kontrollierter Konsum, wenn wirklich eine Abhängigkeit besteht, in nahezu 100% nicht funktioniert.
Das stimmt. Gleichzeitig ist es aber auch wirklich so, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn jemand das interessant findet und für sich das ausprobieren möchte, habe ich, glaube ich, noch nie einen Fall erlebt, wodurch irgendwie Gespräch, durch Infoweitergabe die Person gesagt hat, alles klar, ich probiere es nicht, sondern es lief eigentlich immer darauf hinaus, dass die Person das ausprobiert hat. In den meisten Fällen klappt es halt nicht, ist aber auch okay, weil dann häufig der Punkt war, wo die Person gesagt hat, okay, jetzt habe ich selber mal probiert. Mir wurde das nicht nur immer erzählt, jetzt möchte ich damit anders umgehen. Oder es gibt eben auch die paar Fälle, wo es dann wirklich funktioniert.
Ich würde aber da ein bisschen widersprechen. Ich habe sehr viele Fälle gehabt, wo es um den kontrollierten Konsum ging. Und ich dann nachgefragt habe, ob es denn schon Versuche gab oder was überhaupt kontrollierter Konsum bedeutet. Also was die Vorstellung ist. Wie oft konsumiere ich denn was und wie viel? Und dann wurde das so aufgezählt und dann habe ich gesagt, und gab es irgendwie schon mal Phasen, wo sie genau diesen Plan verfolgt haben? Und dann so diese Erkenntnis kam, ach shit, ich habe eigentlich schon ganz oft den kontrollierten Konsum versucht. Und dann habe ich gesagt, okay, aber was ist denn dann passiert, wenn es erstmal eine Weile auch irgendwie geklappt hat? Und dann halt so diese Erinnerung, ja okay, also es hat dann zwar ein paar Wochen und manchmal auch Monate gedauert, aber eigentlich bin ich am Ende immer wieder bei der gleichen Menge rausgekommen und habe es nicht hingekriegt so. Also ich finde, das kann im Gespräch schon auch deutlich werden. Da ist auch wieder die Frage, wie ehrlich da kann man zu sich selbst sein. Manchmal ist es auch so eine simple Frage, wenn du mal ganz ehrlich zu dir selbst bist, was sagt dein Bauchgefühl? Kannst du noch kontrolliert konsumieren? Mhm. In den meisten Fällen, die ich erlebe, ist die Antwort dann nein. Aber wenn jetzt jemand hier sagt, mein Bauchgefühl sagt ja, dann würde ich sagen, go for it.
Ja.
Probier's aus.
Und der Haltung würde ich mich auf jeden Fall anschließen.
Ja.
Genau.
Ein Punkt noch zum Thema Spontanremission. Das war ein Punkt, den du noch eingebracht hattest. Das hatten sozusagen auch Betroffene aus dem Podcast auch viel besprochen. Ich finde das schon auch irgendwie wichtig, zu sagen, dass es schon auch möglich ist, dass es Menschen gibt, die, wenn sie an den Punkt kommen, zu sagen, ich habe ein Problem und für sich merken, das ist ja scheiße, das will ich nicht, diese ganzen Nachteile will ich nicht mehr, ich höre jetzt auf, dass sie das einfach tun und nie wieder was konsumieren.
Ja, genau.
Ne? Also wir wollen jetzt auch nicht so tun, als wäre vollkommen klar, wenn man feststellt, man hat ein Konsumproblem, dass man dann auf jeden Fall da irgendwie Jahre oder Jahrzehnte mit beschäftigt ist. Es gibt auf jeden Fall auch diese Menschen, die das dann hinkriegen. Punkt. Ohne irgendwas.
Punkt. Und was, glaube ich, aber da wichtig ist, dass gerade, wenn ihr aus dem professionellen Bereich kommt, seht ihr diese Leute natürlich nicht. Und wir kennen alle die Studien, dass Darmkrebsexperten überall Darmkrebs sehen, einfach weil es deren Metier ist. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich das erste Mal auch wirklich mehr davon mich damit beschäftigt habe, mit der spontanen Remission, total überrascht war. Aber es sind natürlich Leute, die wir im professionellen Suchthilfesystem wenig bis nichts sehen, weil sie ja eben von alleine rauskommen. Und ich glaube, da ist nochmal für all die, die aus dem Metier kommen, wichtig, die zuhören, einfach das auch im Hinterkopf zu haben. Nur weil wir die Leute nicht sehen in unserer Arbeit, gibt es eine ganze Menge davon.
Absolut.
Und ein wichtiger Punkt, den wir bisher noch gar nicht besprochen haben, ist natürlich, nutzt euer privates Umfeld. Wenn es eins gibt natürlich, aber wenn ihr Leute um euch habt, denen ihr vertraut, wo ihr merkt, das passt irgendwie, sei es Angehörige, sei es Freunde, sei es Verwandte, sprecht sie an. Du hast ja eben schon gesagt, Janina, Feedback ist eine wichtige Sache, aber auch allein sowas wie gemeinsam das Projekt angehen, sagen, unterstütz mich. Wir sehen das häufig zum Beispiel beim Thema Entgiftung, dass da Leute von ihren Angehörigen gebracht werden und das stützt die unglaublich. Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, dass es eben auch nicht immer nur um das Professionelle geht, auch wenn das häufig am meisten im Fokus steht, sondern dass das private Umfeld auch eine richtige Ressource sein kann, was das ganze Thema Veränderung angeht.
Und auch nicht zu unterschätzen, wenn man sich nicht traut, irgendwo anzurufen, wenn man sich nicht traut, irgendwie mal zu googeln, weil einem das irgendwie schon Panik macht, die Vorstellung, irgendwie nichts mehr zu konsumieren, dass man auch einfach eine Person irgendwie einweiht und sagt, du, ich denke darüber nach, bitte mach mir aber keinen Druck, ja, können wir einfach zusammen da und da das mal durchlesen, können wir zusammen irgendwo anrufen, zusammen irgendwo hingehen zu einem Beratungstermin oder was auch immer, auch solche Dinge. Also traut euch da, euch die Unterstützung auch zu holen und nicht so zu tun, als wäre alles kein Problem und Ausreden zu finden, warum man es dann nicht macht.
Ja. Guter Punkt. Und zum Abschluss, ich bin ja großer Freund von Bibliotherapie, also Therapie auch mit Geschichten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, manchmal ist so eine 5-minütige Geschichte, sagt mehr als 50 Minuten Blabla. Und einer, der das am besten kann, finde ich, ist der argentinische Psychotherapeut Jorge Bouquet. Der hat ganze Bücher geschrieben über so therapeutische Geschichten. Und der hat eine, finde ich, Geschichte geschrieben, die eigentlich das, was wir gerade besprochen haben, wunderbar zusammenfasst. Nämlich Flügel sind zum Fliegen da. Und da geht es um einen Menschen, der mit Flügeln geboren wurde. Und der Vater sagt, das wäre doch schön, wenn du die Flügel zum Fliegen benutzt. Dafür musst du auf einen hohen Punkt und dann wirklich springen. Und der Mensch hat natürlich Riesenangst, von einem hohen Punkt runterzuspringen und zu fliegen, hat das nie gemacht. Und der entscheidet sich dann, von einem ganz kleinen Baum zu springen und die Flügel auszuprobieren. Das macht er, es klappt nicht, er fällt hin, tut sich weh und schimpft mit seinem Vater und sagt, was war das für ein Scheißtipp, ich kann nicht fliegen und warum hast du mir das geraten, ich habe mir nur wehgetan. Der Vater sagt, ja, der Baum reicht nicht als Höhe, um zu fliegen. Du musst schon, damit das mit dem Fliegen klappt, von einem höheren Absprungspunkt es probieren. Ist aber auch okay, wenn du es nicht machst. Du kannst auch gern Fußgänger bleiben. Das ist genauso in Ordnung. Es ist deine Entscheidung, ob du dich wirklich traust, mal von einem hohen Gebäude zu springen und die Flügel auszubreiten, was schiefgehen kann, oder ob du es nicht machst. Und ich finde, das passt auf mehrere Ebenen wunderbar. Einmal eben diese Idee, was wir jetzt viel hatten, eine Veränderung, wenn man die will, die ist auch immer mit Sorge, Ängsten, Nachteilen verbunden. Man muss sie wollen, aber eben, es kann auch ganz, ganz viel bieten. Eben in dem Fall, dass man das Fliegen lernt. Aber eben diese Halbgarnversuche führen häufig zu Frustration, was auch die Geschichte zeigt. Denn wie gesagt, von einem kleinen Baum klappt das Fliegen nicht.
Also die Geschichte kannte ich noch nicht. Deswegen super, dass du sie erzählt hast. Für die, die jetzt sich auch gefragt haben, heißt dieser Dude Bukai oder wie hast du ihn genannt?
Ja, ich kann leider kein Spanisch. Ich spreche ihn jedes Mal anders aus. Geschrieben wird er Bucay.
Genau.
Was aber super ist, denn wir haben am Anfang was vergessen. Wir wollten nämlich noch sagen, dass das wahrscheinlich die erste Folge wird, in der wir von den Shownotes tatsächlich Gebrauch machen. Und den würde ich euch auch da unten verlinken. Dann genau. Muss keiner gucken, wie er geschrieben wird.
Ganz genau. Aber für die, die sonst jetzt einen Anfall kriegen, weil sie die ganze Zeit denken, der hat das falsch ausgesprochen,
ja,
habe ich jetzt hier mit thematisiert.
Wir hatten ja mal auch eine Kollegin, die mit uns gearbeitet hat, die sehr gut Spanisch spricht. Die hat, glaube ich, immer Gänsehaut bekommen, als ich den ausgesprochen habe und hat sich innerlich verkrampft, weil es so furchtbar klang.
Wow. Okay. Dann ein kurzer Sprung. Raus aus der Sichtweise der Betroffenen. Einmal kurz jetzt nochmal als Ergänzung durch die Brille von therapeutisch arbeitendem Personal. All diese Dinge, die wir jetzt durchgesprochen haben, die Fragen, das sind Sachen, die sollten entweder in den Gesprächen, in der Therapie, was auch immer, stattfinden. Oder man sollte heraushören, ob es dazu schon Meinungen, Haltungen oder Entscheidungen gibt. Und wir können nicht davon ausgehen, dass die Betroffenen das selbst schon alleine hinkriegen, weil es einfach Menschen gibt, die vielleicht in ihrem Leben noch kein einziges Mal sich reflektierende Fragen gestellt haben, die so aufgewachsen sind, dass es das nicht gab, dass es vielleicht sogar eher verboten war, sich selbst zu reflektieren oder sich zu fragen, was die eigene Meinung ist, weil vielleicht das Bezugssystem sich gedacht hat, scheiß auf deine eigene Meinung, du sollst funktionieren. Und deshalb ist unsere Aufgabe, diese Fragen im Hinterkopf zu behalten, entweder sie direkt zu stellen oder im Hinterkopf zu haben, habe ich das Gefühl, dass diese Frage beantwortet ist. Und solange ich selbst nicht sicher bin, möchte dieser Patient Veränderung? Welche Form möchte die Person? Ist der richtige Zeitpunkt? Was spricht vielleicht dagegen? Solange diese Fragen in meinem Kopf nicht beantwortet sind und ich sicher bin, dass der Patient oder die betroffene Person das auch weiß, muss ich bei dem Thema dranbleiben.
Und vor allem bitte nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ich glaube, das haben wir oft genug schon gesagt. Das führt zu gar nichts. Das führt nicht dazu, dass irgendeine Veränderung stattfindet, sondern zerstört auch eher therapeutische Beziehungen. Denkt an das Autohaus-Beispiel.
Ja, und sowas kann Zeit dauern. Es gibt Menschen, bei denen ist es in einem Gespräch, ist die Erkenntnis da. Oder in einmal sich mit sich selber beschäftigen. Es kann aber auch Monate und Jahre dauern. Ja, also es gibt auch Menschen, habe ich selber auch schon gehabt, die sind zum Beispiel jahrelang in ambulanter Psychotherapie gewesen und haben, obwohl es eine gute Psychotherapie war, obwohl es eine gute therapeutische Arbeitsbeziehung war, den Konsum von einer bestimmten Substanz verschwiegen und haben das am Ende der Therapie, im Verlauf der Therapie oder Jahre nach der Therapie erst zugegeben. Da kann man auch nicht sagen, okay, die Therapie war jetzt die ganze Zeit überhaupt nicht wirksam. Natürlich muss man sagen, sie war an einigen Stellen weniger wirksam, als sie hätte sein können. Aber trotzdem, das braucht manchmal Zeit und das kann man nicht beschleunigen.
Und ich finde es absolut menschlich. Also überlegt selber mal bei euren Themen, wo ihr schon merkt, dass ihr seit Jahren da hin und her gerissen seid, hat ja eigentlich jeder solche Themen, wie schwierig das ist, da wirklich eine Entscheidung zu treffen und auch bei dieser Entscheidung zu bleiben. Also ich finde, das ist auch was sein darf, weil das trifft so einen großen Lebensbereich, dass das nichts ist, was man über Nacht entscheidet, beziehungsweise was mir auch eher Sorgen machen würde, wenn das jemand über Nacht entscheidet, weil das häufig dann zu hastige Entscheidungen sind, die dann schnell auch in der Rolle rückwärts wieder enden kann.
Ja. Und man muss einfach mal sagen, es macht einfach scheiße Angst.
Absolut, ja.
Also es gibt ja einfach auch so unfassbar viele geile Vorteile vom Konsumieren. Es ist halt nun mal einfach so. Und wenn es sozusagen nicht so wäre, dann wäre die Entscheidung klar. Ja. Aber es macht extrem Angst und es gibt Gründe, auch innerliche Abgründe, die dazu führen, dass man konsumiert. Und das muss einfach auch gewertschätzt und ernst genommen werden.
Nehmt zum Beispiel jemanden, der an einer starken Traumatisierung leidet, unter Symptomen von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die sehen wir leider häufig in dem Bereich, die durch den Konsum ihre Flashbacks, ihre Albträume, alles, was zu einem Trauma dazugehört, unter Kontrolle haben. Und die Leute sagen natürlich völlig zu Recht, wenn ich jetzt damit aufhöre, wird all das wiederkommen und da habe ich scheiße Angst vor.
Genau. So, jetzt mal vielleicht kurz ein paar Worte zur Versorgungslage in Deutschland. Erstmal muss man sagen, wir sind sehr privilegiert. Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir schon sehr viele gute Möglichkeiten und Angebote. Es gibt auch manchmal Projekte, die finanziert werden, manchmal für ein paar Jahre, von denen man vielleicht nichts mitkriegt. Das ist so ein bisschen ein Nachteil. Und man muss ehrlicherweise sagen, es ist schon einfach auch häufiger unübersichtlich. Es ist auch unterschiedlich je nach Bundesland. Das, finde ich, ist das Nervigste. Ja? Und deswegen auch so ein bisschen unser Logo vom Podcast, das Labyrinth. Das Labyrinth, wo es schon aber auch Wege raus gibt, aber es bleibt ja trotzdem einfach ein Labyrinth. Das heißt, manchmal ist es einfach schwierig, die Informationen zu kriegen, zu verstehen und zu wissen, was das Richtige für einen ist.
Da kann ich mich nur anschließen. Es ist manchmal ganz lustig, wenn man einfach bei Google mal Suchthilfesystem Deutschland googelt. Die Grafiken, die da rauskommen, können irgendwie auch aus dem Bereich der Quantenphysik kommen. So 1 Million Pfeile, wenn dann hier abbiegen, sonst da, da und da ist auch der Kostenträger anders. Das würde ich vielleicht noch ergänzen. Neben den ganzen Problemen mit regionalen Unterschieden haben wir auch immer das Problem, dass die Rente wird, die Reha wird von der Rentenkasse übernommen, aber auch nicht in allen Fällen. Während Entzüge zum Beispiel Krankenkassen finanziert sind und Beratungsstellen auf ganz anderen finanziellen Beinen stehen. Also es ist wirklich unglaublich komplex. Es ist häufig ein Antragsdschungel auch für alle Betroffenen und deren Angehörige. Und ehrlicherweise, also ich kenne genug Leute, die in dem Bereich arbeiten und die da große Fragezeichen haben, auch mich eingeschlossen. Also ich würde auch alles behaupten, nur nicht, dass ich das Suchthilfesystem bisher durchgespielt habe. Wie geht's dir damit?
Also als ich angefangen habe in meiner praktischen Tätigkeit auf den Entzugsstationen, habe ich auch erstmal gedacht, okay, das ist ja irgendwie alles mega komplex. und war froh, dass ich zwei erfahrene Sozialarbeiterinnen dort hatte. Und die erzählen mir auch immer wieder, dass man sowas auch im Studium nicht lernt.
Mhm.
Und dass man sich das selbst aneignen muss, wenn man dann eben nach dem Studium in dem Bereich arbeitet.
Ja.
Und deswegen ist es definitiv so. Zumal, du hast jetzt gesagt, wenn man, ich glaube, Suchthilfesystem googelt. Also ganz ehrlich, welcher, der einfach nur konsumiert, sucht nach dem Wort Suchthilfesystem. Ganz ehrlich, das Wort hätte ich auch nicht gekannt. Was ist das für ein Wort?
Das würde bei Scrabble richtig viele Punkte geben. Übrigens, ich unterrichte an der Uni auch angehende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Und das ist für viele auch ein Grund, nicht in die Sucht zu gehen. Weil die sagen, oh Gott, wenn man da mal irgendwie den Fuß ins Wasser hält, das ist ja ultra komplex, das System. Und man muss so viel wissen und netzwerken und so. Und völlige Überforderung.
Ja, bevor jetzt aber Panik entsteht. Ich finde aber, wenn man sich sozusagen die Zeit nimmt, sich das damit einmal ein bisschen zu beschäftigen und vor allen Dingen sich mit Leuten trifft und austauscht, die an diesen Stellen arbeiten, dann ist das irgendwann eine Sache, das geht bei mir wie aus dem FF.
Mhm.
Ja, also ich sehe, es kommt jemand irgendwie in die Tagesklinik oder so und ich denke sofort, okay, der braucht das Angebot bei der Stelle. Ich spreche das mit der Kollegin vom Sozialdienst ab und die sagt, ja, sehe ich genauso. Also das ist jetzt nicht was man nicht draufkriegen kann. Aber man muss sich schon auf jeden Fall austauschen.
Absolut,
aber ganz ehrlich, wer soziale Arbeit studiert und sich nicht austauschen möchte und netzwerken möchte, der hat einfach einen Job verfehlt. Also das ist ein anderes Problem.
Es gibt natürlich immer auch die Spezialfälle, wie gesagt, da bin ich ehrlicherweise dann auch erstmal blank, aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, da ist Austausch das A und O, beispielsweise Frage Reha mit schulpflichtigen Kindern, Finanzierung, Jugendamt, dies, das kann manchmal dann wirklich auch sehr kompliziert werden, aber auch da gibt es Mittel und Wege, wie du sagst, man muss sich dem nur stellen und trotzdem haben wir das Thema, dass es häufig heißt, wir haben ein super Suchthilfesystem in Deutschland, eben deutlich, deutlich ausgebauter als woanders, aber es gibt Studien, die zeigen, dass ehrlich gesagt, viele durch dieses System durchrasseln und quasi gar nicht in Berührung kommen. Die Bundespsychotherapeutenkammer, also das höchste Vertretungsgremium der Psychotherapeutinnen, hat mal eine Studie rausgebracht, dass nur 20% ungefähr von Menschen mit einer Alkoholabhängigkeitsdiagnose pro Jahr auch wirklich so ein spezialisiertes Angebot der Suchthilfe in Anspruch nehmen. Sowas wie Entzug, Suchtberatung, Reha. Und das ist ehrlicherweise auch unsere Erfahrung, dass es einfach viele, viele Menschen gibt, die Bedarf hätten, die vielleicht auch Interesse hätten, aber die einfach nie mit diesem System, obwohl es so groß ist, in Berührung kommen. Was würdest du denn sagen, was sind da die Gründe dafür? Wo ist da der Misfit, der da irgendwie zusammenkommt?
Naja, ich würde sagen, die Sachen, die wir alle aufgezählt haben, das sind auf jeden Fall Gründe dafür.
Mhm.
Man muss natürlich auch über das Thema Scham sprechen. Ja, also dass es einfach eine große Hürde ist, sich auch irgendwo zu melden. Weshalb dann, wenn wir nochmal näher drauf eingehen, wir auch schon nochmal benennen sollten, wo sind auch sehr niederschwellige Zugänge. Ja, also wo hat man vielleicht auch das Gefühl, ich muss da schon groß was wissen oder was bringen, während das gar nicht der Fall ist. Das Thema Scham definitiv. Aber schon auch zu verstehen, was steckt hinter den Überschriften.
Mhm.
Also wenn man jetzt Suchthilfesystem hört, was steckt dahinter? Wenn man jetzt Reha hört, was steckt dahinter? Reha ist nicht das Gleiche wie die medizinische Reha, die der Hausarzt verschreibt, wo man mal 3 Wochen irgendwo hingeht und dann hat man mal kurz ein paar Anwendungen und dann ist fertig. Ist auch nicht das Gleiche wie eine Mutter-Kind-Kur. Ja, ist einfach was anderes. Und dass man da einfach oft nicht so richtig weiß, was dahinter steckt, was ja ein Grund ist, weshalb wir gesagt haben, auch wenn das vielleicht eher, sag ich mal, sozialarbeiterische Themen sind, dass wir dieses Thema hier, obwohl es auch schon gut in anderen Podcasts von Betroffenen oder Sozialarbeitern besprochen wurde, trotzdem aufgreifen wollen.
Ich würde noch ergänzen, das ist auch ein wirklich deutsches Problem, das kennen wir alle mit der Bürokratie. Also allein ein Elterngeldantrag ist Horror und das trifft natürlich auf all diese gerade zu finanzierenden Angebote hin, dass es auch sehr leicht ist, da im Bürokratiedschungel sich zu verlaufen. Und das andere tatsächlich ist, wie du gesagt hast, ich finde, ob es ja auch so geht, aber viele Betroffenen haben mir auch rückgemeldet, die haben das Gefühl, das ganze System hat sowas sehr, wie beschreibt man das, irgendwie was so piefig ist, irgendwie verstaubt ist und dass man sich da gar nicht so gesehen fühlt und dass natürlich, wie du gesagt hast, das auch ein irgendwie was mit einem selber macht, zu sagen, ich gehe jetzt in ein Hilfesystem, in eine Beratung, in eine Selbsthilfegruppe, gerade weil du gesagt hast, auch Thema Scham, das natürlich Anteile betrifft, die man häufig verdrängen will und plötzlich ist der Scheinwerfer drauf, weil man in so einem hochoffiziellen, professionellen System drin ist.
Ja. Oft ist man aber überrascht, dass die Leute, die dann dort arbeiten, eigentlich überhaupt nicht so Langweiler und uncoole Leute sind, sondern dass man einfach ziemlich locker und lässig mit denen reden kann und das einfach ziemlich entspannt ist und die überhaupt nicht irgendwie jetzt so hochtrabend da sitzen und mit einem, keine Ahnung, was für Sachen besprechen. oft sogar selber vielleicht einen Suchthintergrund schon mal hatten, muss man einfach auch sagen.
Ja, wir haben ganz viele Betroffenen, die zum Glück quasi als Genesungsbegleiterin oder als Leute, die eben auch die Innenperspektive haben, da arbeiten. Und genau, es ist eben nicht so, also ich stelle mir auch häufig vor, dass sich Menschen dann vorstellen, es ist wie beim Amt, dass man da irgendwie auf so einem staubigen Gebäude aus den 60ern sitzt und Anträge ausfüllt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Suchthilfesystem voll von coolen Leuten ist, die man aber erst kennenlernt, wenn man ja da ist. Das ist das Problem. Ja. Und Janina hat es eben schon gesagt, wir haben uns dazu entschieden, jetzt eben nicht hier alles durchzukauen, die Folge ist auch schon lang genug, sondern wir würden gerne die verschiedenen Bereiche, was es so gibt, gerne in eigenen Folgen thematisieren, dann auch tiefgreifender, wenn wir es hinkriegen. Wir sind dabei auch mit entsprechenden Expertinnen, Experten aus dem Bereich noch jeweils, dass wir noch eine andere Stimme haben, und hier würden wir, glaube ich, jetzt einen langsamen Cut machen.
Genau. Und das Ziel von diesen Unterfolgen, wo wir gucken, dass wir so ein paar Sachen, die inhaltlich zusammengehören, auch zusammen in eine Folge packen, wäre, dass ihr auch Wege aus diesem Labyrinth sozusagen finden könnt durch diese Unterfolgen und euch nicht komplett drin verliert. Und verlieren würde eben auch bedeuten, dass wir alles in eine Folge reinpacken, weil das einfach zu viel Input ist. Und so kann jeder so ein bisschen nach Überschrift und Thema vielleicht auch da reinhören, wo er oder sie gerade möchte.
Oder eben auch professionelle Kolleginnen und Kollegen, die sagen, zu dem Bereich wissen sie noch nicht so viel, da würden sie gerne rein. Definitiv. Wie immer in der Psychotherapie, jetzt fast auch wieder 50 Minuten, wenn es eine Sache gibt, wo du dich freuen würdest, dass das die Leute sich mitnehmen aus dieser Folge und noch drüber nachdenken, was wäre das denn?
Dass es sich lohnt, die Unterfolgen zu hören und dass es nicht langweilig wird. Ich glaube, also das ist so ein Punkt, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt das hören würde in einem Podcast und dann würde ich mir denken, boah, und jetzt rattern die runter, was es alles gibt, würde mich irgendwie langweilen. So ist uns klar, wir wollen es nicht so machen, dass es langweilt. Das wäre mir auf jeden Fall wichtig. Und auf jeden Fall der Punkt, wenn ich nicht weiß, was ich will, kann ich auch nicht loslaufen, weil dann weiß ich die Richtung nicht.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, mein Schlusswort ist, jede Entscheidung ist in Ordnung. Sie muss nur gut durchdacht sein und ihr müsst damit gut leben können und alles durchdacht haben und reflektiert haben. Dann ist jeder Weg in Ordnung.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Free audio post-production by Alphonic.com.